Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Ja, Deutschlands Kommunen und die Horrorschulden. Wie schlimm ist es wirklich? Die Landrätin von Northeim, Astrid Klinkert-Kittel, sagt dazu, wir steuern tatsächlich gerade auf ein, so nennt sie es, finanzielles Fiasko zu. Und es scheint eine Schlüsselposition zu geben, wenn man verstehen will, warum. Nämlich Sozialleistungen. 2/3, sagt sie, unseres gesamten Haushalts, unserer Ausgaben, gehen praktisch nur in diesen Bereich. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind. Ja, noch nie seit der Wiedervereinigung waren Städte und Gemeinden so hoch verschuldet wie im Moment, fast 25 Milliarden. Und etwa 1 Milliarde bringt sie mit, Jutta Steinruck, die Bürgermeisterin von Ludwigshafen. Damit gehört Ludwigshafen tatsächlich zu den ärmsten Städten des Landes. Die SPD hat sie schon verlassen. Jetzt wirft sie auch als Bürgermeisterin das Handtuch, obwohl sie es beim Amtsantritt mal als schönstes Amt der Welt bezeichnet hat, weil sie sagt, was wir Kommunen leisten sollen, ist einfach nicht mehr zu schaffen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, dabei, die Eltern erinnern sich, sollten wir doch mal was schaffen. Und Boris Palmer, der damals schon Oberbürgermeister von Tübingen war, erinnert sich lebhaft daran, es war absolut landunter, sagt er heute über die Situation damals, 2015. Bis heute haben sie in Tübingen mit den Folgen zu kämpfen. Jetzt sagt er, müssen wir plötzlich bei Aufgaben sparen, um weiterhin Flüchtlinge zu versorgen und zu finanzieren. Ein besseres Konjunkturprogramm für die AfD, sagt er, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, wie erlebt das André Neumann? Der Bürgermeister ist in Altenburg, tief in Thüringen, glaube ganz tief im Osten, landschaftlich Tübingen, glaube ich, gar nicht so unähnlich. In jedem Fall sehr idyllisch und schön. Unser deutsches System, sagt er, kommt tatsächlich langsam an so einen Punkt, an dem es handlungsunfähig wird. Interessanterweise war für ihn 2022 der Moment, in dem es kippte. Und das hat, sagt er, auch etwas mit der harten demografischen Wirklichkeit in Altenburg zu tun. Innerhalb von 30 Jahren hat sich die Einwohnerzahl fast halbiert. Aber, und es ist schön, das zu vermelden, seit einiger Zeit kommen offenbar auch wieder Leute zurück. Auch darüber sollten wir reden. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Immer spannend, Gespräche mit Menschen von der Basis. Vielleicht die erste Frage an Boris Palmer. Nach Merkels Satz, Herr Palmer, am 31. August 2015, also 10 Jahre her, da haben Sie schon 7 Wochen später widersprochen. Wir schaffen das nicht, haben Sie damals bei Twitter damals noch geschrieben. Warum haben Sie diesen Satz so schnell in Frage gestellt?
Weil zu dem Zeitpunkt jeden Tag etwa 10.000 Menschen über die Grenze gekommen sind. Und weil die Kanzlerin noch weitergehen und gesagt hat, daran könne niemand was ändern, sie auch nicht. Mhm. Und das ist ja letztlich nichts anderes als die Selbstaufgabe des Staates in einem seiner zentralen Felder. Warum haben wir Staaten, um ein Staatsvolk zu definieren und Grenzen, sonst bräuchten wir
zu kontrollieren, Kontrolle auszuüben.
Und zu behaupten, das sei jetzt nicht mehr möglich. Mhm. Und wir müssten jetzt dauerhaft so viele Menschen aufnehmen, da schien es mir wichtig, von der Basis aus zu vermelden, das können wir schlicht nicht. In diesem Tempo können wir dauerhaft nicht Menschen in unseren Städten und Gemeinden unterbringen, versorgen und integrieren.
Ja, Sie waren damals noch bei den Grünen?
Ja, war ich. Hat mir eine Menge Ärger eingebracht.
Ich sagen, was gab es für Reaktionen auf diesen Tweet?
Am nächsten Tag ein Tagesthemenauftritt und dann viel Presse und deswegen auch die Unterstellung, ich würde das alles nur wegen der Aufmerksamkeit machen. Bei den Kollegen aber war es so, dass die eigentlich alle in den Gesprächen signalisiert haben, wir sehen das auch so, aber man könnte das jetzt so nicht sagen.
Also die Bürgermeisterinnen, Bürgermeister.
Und der Bürgermeisterkollegen, okay. Da trifft man sich ja, die haben die gleiche Wahrnehmung gehabt. Mhm. Aber die These war, man könne das jetzt so nicht sagen, weil man damit die Ehrenamtlichen demotiviere und gewissermaßen die Chance, es noch zu schaffen, dann in Frage stelle. Ich war einfach der gegenteiligen Überzeugung, ich war der Meinung, man muss den Leuten reinen Wein einschenken. Wir übernehmen uns da und es hat langfristig gravierende Folgen für unsere Städte und Gemeinden.
Wie war das bei Ihnen, Frau Klinkert-Kittel, vielleicht zuerst? Wann dämmerte Ihnen, dass das mit diesem Satz möglicherweise nicht gut gehen kann, weil das ein zu großes Versprechen ist?
Also 2015 war ich tatsächlich noch Bürgermeisterin und noch nicht Landrätin. Und ich hatte bei uns im Landkreis und bei uns in der Gemeinde ein riesengroßes ehrenamtliches Engagement vorgefunden, mit einer großen Begeisterung, sich einbringen zu wollen, Menschen zu helfen, sich um Menschen zu kümmern. Und ich glaube, wir haben das bei uns im Landkreis in den vergangenen 10 Jahren dann auch wirklich sehr gut geschafft. Aber wie gesagt, tausend Dank an alle Ehrenamtlichen an dieser Stelle.
Und sozusagen das Atmosphärische, die Stimmung ist nie irgendwie gekippt?
Die Stimmung ist bei uns nach wie vor.
Also das Gefühl der Überforderung meine ich jetzt. Tauchte das irgendwann auf?
Nee, Überforderung kann man glaube ich nicht sagen. Das ist
Schule,
der falsche
Wohnung.
Eindruck. Wir haben die Menschen ja über den Landkreis in Wohnungen, in Wohnraum verteilt überwiegend. Wir hatten 15, 16 wenig zentrale Aufnahmeeinrichtungen. Und diese Verteilung in Wohnraum hat auch dazu geführt, dass wir nirgendwo geballte Bedarfe hatten für Kitas, für Schulen. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass es uns gut geglückt ist in der Vergangenheit, die Integration hinzukriegen.
Und dann geht auch Integration besser.
Dann geht Integration besser.
Weil man, wenn die Gruppe groß genug ist, gibt es keine Notwendigkeit mehr, eine andere Sprache zu lernen. Weil dann bleibst du unter deinen Leuten sozusagen. Ja. Und das ist bei Ihnen anders?
Das ist bei uns anders. Also das hat wirklich in der Vergangenheit sehr gut geklappt. Ich merke so allmählich jetzt, nachdem ja dann auch 3000 Ukrainerinnen und Ukrainer gekommen sind bei uns in den Landkreis, dass wir die ehrenamtlichen Strukturen entlasten müssen, dass wir einfach für die Zukunft mehr Flüchtlingssozialarbeit integrieren, implementieren müssen, mehr Sprachkurse, mehr Integrationskurse.
Also schon auch der Moment der Überforderung, den Sie jetzt feststellen.
Den ich jetzt feststelle, nach 10 Jahren.
Das ist die Position von Herrn Neumann auch im Grunde, ne? Sie sagen, bei Ihnen ist es 2022 gekippt, so haben Sie es ausgedrückt.
Wir haben 2015, 16 das gar nicht gemerkt. Also die Bilder, die wir sehen, wie im Süden in das Land gekommen wurde, die kannten wir nur aus dem Fernsehen. Wir sind da im ländlichen Raum in Ostthüringen, da hat die Situation 2015, 16 gar keine große Rolle gespielt. Mhm. Und auch der Satz von Angela Merkel, den wahrscheinlich jeder in dem Moment als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin gesagt hätte, gibt's viele Gründe dafür, warum das wahrscheinlich jeder von uns, der hier sitzt, gesagt hätte. Sie 7 Wochen später vielleicht nicht mehr. Aber in dem Moment, glaube ich, als Bundeskanzler hätten Sie gesagt.
Sie sagen sogar, Herr Neumann, das war eine Sternstunde der Demokratie.
Ja, das Grundgesetz hätte beides hergegeben. Unser Grundgesetz gibt im rechtlichen Sinne auch die, wir schließen. Und jetzt kommt's. Was bedeutet, wir hätten geschlossen. In Österreich hätten 750.000 Menschen anlaufend gestanden. Ungarn hat durchgelassen. Wir hätten ein sehr, sehr kleines Land, Ungarn selbst ja auch, völlig überfordert in unserem Europa. Es hätte das Grundgesetz hergegeben zu schließen, nämlich Drittstaaten sichere müssen dort ankommen.
Dublin sozusagen. Ne?
Genau. Unser Grundgesetz hat aber auch einen Geist. Und dieser Geist des Grundgesetzes ist im Prinzip auch in der Würde, in der Menschlichkeit und in der Humanität zu sehen. Und das wurde hier nicht nur Richtung Flüchtlinge, die Unterstützung brauchten und Hilfe. Und damals glaubte ich tatsächlich, jetzt auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es naiv nennt, ich habe ein starkes Vertrauen damals gehabt in unsere Regierung, dass wenn man sowas sagt, wir schaffen das, dass man das Richtige einläutet und das Richtige tut. Da wären wir noch drauf dazu kommt, dass das nicht passiert ist. Aber in diesem Moment war diese Entscheidung nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für ein funktionierendes Europa, für ein Österreich und für andere Länder, wo der Flüchtlingsstrom durchging, dass so ein großes, starkes Land wie Deutschland hier einspringt und hilft.
War auch eine wirtschaftlich andere Situation, ganz andere Vorzeichen, als wir sie heute haben. Frau Strandow, wie war das bei Ihnen in Ludwigshafen? Sie haben ja traditionell einen sehr, sehr hohen Migrantenanteil in Ihrer Stadt. Und ich nehme mal über 50%, ne? Menschen mit Migrationshintergrund. Aber das hat ja nicht nur damit zu tun, dass es 2015 gegeben hat, sondern BASF ist da, riesiger Arbeitgeber. Ich stelle mir vor, da schon in den 60er, 70er, 80er, ständig kommen da Leute, weil großer Bedarf ist. Das heißt, man ist eine multikulturelle Stadt seit vielen Jahrzehnten, wenn man so will.
Wir haben aktuell ein Ausländeranteil von 56%. Für uns ist es schwierig, das zu verkraften. Geschafft haben es damals tatsächlich nicht die Bundesregierung, sondern die Kommunen und die Ehrenamtlichen. Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen aus meiner Verwaltung gesprochen, die gesagt haben, sie sind damals über ihre Grenzen. Da haben alle richtig dran geglaubt. Wir schaffen das, aber sie sind weit über ihre Grenzen.
Ja.
Wir haben viel gelernt. Ich glaube, wir haben das irgendwie hinbekommen. Aber was wir nicht geschafft haben tatsächlich, ist die Menge in unsere Gesellschaft aufzunehmen. Und dann haben wir jetzt halt auch die Situation, dass es dann Menschen gab, politische Gruppierungen, die unsere Gesellschaft gespalten haben, indem Neid erzeugt wurde. Wir haben bei uns, wir haben es einerseits geschafft, auf der anderen Seite, glaube ich, können wir heute sagen, wir haben es nicht geschafft.
Wo genau? Woran machen Sie das fest?
Die Gesellschaft ist gespalten. Ich habe in Ludwigshafen ganz viele Menschen, die hier angekommen sind, die richtig da sind, deren Kinder hier angekommen sind, die beruflich angekommen sind. Wir haben Bedarf an Fachkräften. In Ludwigshafen gab es schon ganz früh, vor 60 Jahren, Anwerbungen.
Ja.
Portugiesen, Griechen, Italiener, Türkei. Und wir sind schon eine sehr internationale Stadt. Aber dann kamen so schnell so viele. Es kamen fast 8.000 in den letzten 10 Jahren. So viel wie eine Kleinstadt in Deutschland.
Wie groß ist Ludwigshafen nochmal?
Wir haben so ungefähr 180.000 Einwohner etwa. Und
über 100.000 haben Migrationshintergrund.
Ja.
Nur mal, um die Dimension
mal
klar zu machen.
Gut, die Hälfte, genau. Und 8.000 kamen noch dazu.
Ja.
Das hat die Stadtgesellschaft überhaupt nicht mehr verkraften können.
Können wir da noch mal ganz kurz reingehen? Warum ist das so?
Wenn man früher nach Ludwigshafen eingewandert ist und hat die Kinder auf den Hof geschickt oder auf die Straße zum Spielen, dann haben die Deutsch gelernt. Aber wir haben Stadtteile und wir sehen die Gräfenau-Schule, da geht in die Klasse fast kein deutsches Kind mehr. Also wo sollen die Kinder denn Sprache lernen? Wo soll Familie Sprache lernen?
Das ist die Schule, die jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in Folge Erstklässler nicht versetzt hat. Und zwar nicht zwei oder drei, sondern in wirklich großer Zahl.
Ja.
Zum dritten Mal in Folge. Warum nicht?
Weil die Kinder nicht schulreif sind. Sie haben weder das Verständnis für die deutsche Sprache. Das liegt daran, dass auch Eltern oftmals keine deutsche Sprache beherrschen. Das sind aber nicht die, die 2015 hierher kamen. Es ist eine Entwicklung im europäischen Binnenmarkt, dass wir Wanderarbeiter haben, die die Freizügigkeit innerhalb Europas nutzen, zum Glück. Aber wenn sie dann hier ankommen, ihre Kinder mitbringen, haben Sie keine Pflicht für Deutschkurse und manche schicken auch die Kinder gar nicht in den Kindergarten, obwohl sie einen Kindergartenplatz haben. Da haben wir große Probleme.
Ganz kurz, Sie reden jetzt über binneneuropäische Migration.
Ja.
Und die macht Ihnen Probleme, weil da gibt es keine verpflichtenden Deutschkurse.
Ja, wir haben insgesamt zu wenig Möglichkeiten für Deutschkurse.
Woher kommen die Leute? Rumänien, Bulgarien?
Vom europäischen Binnenmarkt, da wo die Löhne noch billig sind, wo dann über die Entsenderichtlinie oder über die Dienstleistungsfreiheit Menschen hier ihr Glück suchen.
Und die kommen dann in der Schule an und sprechen kein Wort Deutsch. Und das wird dann auch nicht besser, weil die Leute unter sich bleiben und weil es auch keine verpflichtenden Deutschkurse für die Kinder gibt sozusagen.
Ja. Genau. Die haben gar
keine Not. Hätten Sie die Kapazitäten, diese Deutschkurse einfach aufzusetzen?
Nein, haben wir nicht.
Hätten Sie die Möglichkeit, das verpflichtend zu machen?
Wir nicht. Wir bemühen uns. Wir arbeiten mit dem Geld, das wir kriegen. Aber Integrationsleistungen sind freiwillige Leistungen. Wir reduzieren unsere freiwilligen Leistungen. Wir sammeln auch mal Spenden bei Unternehmen ein, die uns helfen.
Ich würde mal die Struktur interessieren. Also die entscheidenden bildungspolitischen Weichen, wo werden die gestellt? Also Sie vor Ort können doch entscheiden und sagen oder sehen das Problem und sagen, ich habe hier ein Thema und ich muss das verpflichtend machen. Aber Sie können das gar nicht ansagen.
Wir können das nicht verpflichtend machen. Wir würden gerne, wir machen viel, aber uns fehlt es auch an den finanziellen Mitteln. Aber auch die Kapazitäten sind nicht vorhanden.
Also Sprachkurse macht der Bund. Und das ist eins der Themen.
Das meine ich ja.
Die Qualifikation für Bildung haben die Länder. Die machen das aber nicht. Die Integrationsaufgabe hat der Bund. Das ist ein Thema, warum ich sage, es hätte nach 2015 Entscheidungen getroffen werden müssen zum Bündeln der Verantwortungen, zum Verschieben der Verantwortungen.
Ja, dass man sagt, ihr an der Basis, ihr trefft und individuell eure Entscheidung.
Sie kann als Oberbürgermeisterin freiwillig Integrations- oder Sprachkurse, die aber dann finanziert werden müssen. Und weil es nicht Ihre Aufgabe ist oder meine Aufgabe, wird es nicht finanziert. Würde diese Aufgabe auf die Länder übertragen und von den Ländern an die Kreise und Kommunen und finanziell ausgestattet und wir wissen, was vor Ort, ob auch
das meine ich ja.
nicht direkt Migranten, sondern die, die schon lange da sind.
Sie sehen, was nötig ist, aber genauso sehen Sie auch, was nicht nötig ist, was überflüssiger Kram ist, der aber viel Geld kostet.
Und es viel besser geschafft, wenn wir von Anfang an die Menschen tatsächlich ganz eng hätten begleiten können. Jeder, der bei uns ankommt, hätte erstmal in der eigenen Muttersprache unsere Gesellschaft lernen müssen, parallel zu Deutschkursen, zur beruflichen Qualifikation. Und wir vor Ort haben diese Möglichkeiten nicht. Wenn ich mit meinem Bereich Asyl rede, dann sagen die, da ist der Fehler im System. Menschen, die ankommen, müssen erstmal lernen, wie funktioniert Deutschland, wie funktioniert unsere Gesellschaft. Mhm. Aber dazu haben wir überhaupt keine Kapazitäten und kein Geld.
Ich bin in dem Zusammenhang über einen Satz gestolpert von Ihnen, Frau Steinruck. Da sagten Sie, wir sind da ziemlich gut. Bei uns arbeiten die Leute im Schnitt nach 6 Jahren. Und ich dachte, ist das gut? Also warum nicht nach 6 Wochen?
Das wäre natürlich
wenn
schön.
Wenn junge Männer kommen, warum arbeiten die nach 6 Wochen nicht?
Wir haben Fachkräftemangel, aber es kommen ja häufig ungelernte Menschen.
Ja, aber wir brauchen ja auch Ungelernte. Wir brauchen ja gerade alles.
Wir haben uns mal den Arbeitsmarkt in der Metropolregion Rhein-Neckar angeschaut und wir haben da ein Delta zwischen den Nichtqualifikationen, die wir haben, und auf der anderen Seite zwischen dem, was wir brauchen. Wir müssen passgenau qualifizieren, weil wir Bedarf an den Menschen haben. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Nicht nur in der Pflege oder im Erzieherbereich. Wir haben in allen Bereichen, wir brauchen Maschinenführer. Und da muss passgenauer qualifiziert werden. Die Menschen müssen viel schneller auch arbeitsmarktfähig gemacht werden. Dazu brauchen wir Unterstützung vor Ort. Eine Stadt wie Ludwigshafen, die keine freiwilligen Aufgaben dazu machen darf, eher noch absenken darf, diese Integrationsleistungen sind freiwillige Aufgaben. Wir sind so weit, dass wir bei unseren Unternehmen Spenden einsammeln für diese Aufgaben.
Das ist das Thema. Wir bräuchten die Aufgabe der Integration. Ich habe bei uns 3000, ich komme immer mehr auf das Ukraine-Thema, weil wir halt dort dann die Belastung erfahren haben. Ich habe bei uns im Landkreis 3000, Ukrainer bei uns da, wovon 182 in der Erwerbstätigkeit nachgehen, nach 3 Jahren.
Nochmal, 3000 und
200 so? Irgendwie so und 182 arbeiten. Und das versteht niemand.
Nee.
Du wohnst, die haben ja dann auch dadurch, dass sie so in unser System reingekommen sind, wie es geregelt wurde, nämlich auch direkt ins Bürgergeld. Die Wohnungen werden verteilt, die wohnen also neben dem, der, und das ist am Anfang alles kein Problem, die Menschen gehen in ihrer Hilfsbereitschaft weit mit. Aber wir sind jetzt bei 3 Jahren.
Total guter Punkt.
Wir sind jetzt bei 3 Jahren und dein Nachbar, der Ukrainer zum Beispiel oder wer auch immer, hat sich eingerichtet, kann von dem Geld auch leben. Das funktioniert. Das hat die Höhe, dass man davon leben kann. Und ich als Nachbar steige früh in mein Auto, fahre weg, gehe arbeiten und habe einen Teil meiner hohen Abzugsbelastung, dass er dort zu Hause bleiben kann.
Herr Palmer, sozialer Friede an dem Punkt, die soziale Frage. Also ganz konkret die Situation. Du stehst dann morgens auf, fährst zur Arbeit und neben dir wohnt jemand, der sozusagen die 2 größten Sorgen, die jemand hat, Miete und Energiekosten, vom Staat bezahlt bekommt oder von der Stadt, von der Kommune. Und weil der Staat ja an sich kein Geld hat, sondern Steuereinnahmen hat, ist es dann so, dass derjenige, der losfährt, der zahlt für genau das. Aber bei dem kommt keiner und sagt, du, ich weiß, die Miete ist gestiegen, ist gerade schwierig, die Energiepreise gehen immer nach oben, kann ich mal einen Teil übernehmen? Der kommt nicht, der kommt nie.
Und das regt die Leute auf und völlig zu Recht. Und deswegen sind sie keine Rassisten oder Nazis.
Wie ist denn das bei Ihnen in der Stadt?
Und die Zahlen sind ähnlich. Also die Arbeitsmarktzahlen sind, glaube ich, regional kaum unterschiedlich. Wir haben eine sehr lange Zeit jetzt bei den Ukrainern eine sehr geringe Erwerbsquote gesehen.
Und immer noch.
Immer noch. Und mal wieder im europäischen Vergleich bei uns die schlechtesten. Wir schaffen es am wenigsten, die Leute in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und das hat Gründe in der Bürokratie.
Also wir Deutschen jetzt im Vergleich
zu... Das hat Gründe in der Bürokratie. Ja. Wir stellen zu hohe Anforderungen. Ja, die Papiere müssen stimmen und sonst darf man nicht arbeiten. Ich wäre ja der Meinung, am ersten Tag arbeiten lassen. Die beste Lösung. So hat es mit den früheren Gastarbeitern ganz
gut... Das war die Integration.
Das hat die Integration
durch Arbeit.
Ja? Ja, nicht beim Warten auf Bürgergeld. Richtig. Das Zweite, die Höhe des Bürgergelds. Diese 2 Erhöhungsschritte, die innerhalb von nur 14 Monaten ein Viertel mehr bedeutet haben. die jetzt wieder durch Nullrunden rückgeführt werden müssen. Das war ein schwerer politischer Fehler. Verstehe nicht, wie das passieren konnte. Das war rein nach Algorithmus berechnet, aber politisch einfach nicht tragbar. Sofort erkennbar, dass das die Leute fuchsig machen. Wer hatte innerhalb von 14 Monaten 25% Lohnerhöhung? Also vielleicht irgendwelche Konzernvorstände.
Das Argument war immer Inflation
ja,
und so weiter.
Ja, natürlich, aber die anderen hatten es doch auch nicht. Also warum dann beim Bürgergeld?
Ist schon klar.
Und jetzt muss man es abschmelzen. Also zu wenig Leistungsanreize, zu hohe Anforderungen und dann eben tatsächlich auch unsere insgesamt sehr gute Unterstützungsinfrastruktur, die wenig fordert und viel fördert. Das Fordern ist weggefallen. Ich finde aber, was vor 10 Jahren war, war vor 10 Jahren. Vielleicht sollten wir
ein
bisschen breiter machen, wenn wir Bilanz ziehen.
Ne? Können Sie noch mal ganz kurz erklären, wie das bei Ihnen ist? Also, ich sage jetzt mal, jemand, der in irgendwie Not gerät, ja, der bräuchte jetzt plötzlich Unterstützung. Und der kommt jetzt zu Ihnen und sagt, pass auf, ich kann mir meine Wohnung nicht mehr leisten. Häufig auch ältere Menschen, alleinstehende Frauen zum Beispiel, die nicht groß die Möglichkeit hatten, einzuzahlen, andere Zeit, ja. Und die stehen dann plötzlich vor Ihnen und sagen, Bürgermeister, ich brauche hier eine Wohnung von dir. Kannst du mir helfen? Was sagen Sie der?
Das gehört zur Bilanz. Wir haben jetzt den Arbeitsmarkt angeschaut. Da sind wir nur bedingt erfolgreich. Im Wohnungsmarkt ist es total verschieden. Ich nehme nicht an, dass Sie ein Problem haben, Flüchtlinge in Wohnungen unterzubringen, wenn die Hälfte weggezogen sind ihrer Bürger. Tübingen wächst seit Jahrzehnten. Ist genau umgekehrt. Wir haben einen extrem engen Wohnungsmarkt. Das ist in Schwabenstadt. Und ich hatte schon Gespräche, wo mir Leute, die mit 70 noch gearbeitet haben, gesagt haben, in meinem Rathaus, im Amtszimmer, ich muss die Stadt jetzt verlassen. Weil in dem Moment, wo ich in Rente gehe, kann ich mir meine Wohnung nicht mehr leisten. Und wenn ich eine kleinere nehmen würde, was ich ja machen würde, dann wäre die teurer als die, die ich jetzt habe. Ich kann also nicht in Tübingen bleiben.
Du bist in der Falle.
Und zur gleichen Zeit haben wir für ungefähr 1500 Menschen Wohnraum als Stadt geschaffen und angeboten, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind. Da habe ich eine Unterbringungsverpflichtung. Jetzt, wie erkläre ich in dieser...
Wie machen Sie das dann? Bauen Sie dann Wohnen?
Wir haben viel gebaut und wir haben angemietet. Ja, beides.
Für Menschen, die neu in das Land kommen, die aber nie in dieses soziale Sicherungssystem eingezahlt
haben. Wir haben eine Unterbringungsverpflichtung, die werden uns zugewiesen für Geflüchtete in den Kommunen, aber natürlich keine Unterbringungsverpflichtung für unsere Staatsbürger. Die müssen gucken, wo sie eine Wohnung finden. Und das ist natürlich, wenn es so eng ist wie in Tübingen, ein riesen soziales Problem. In anderen Städten, die vielleicht noch ökonomisch schlechter dran sind, dann noch schwieriger zu erklären, warum das so ist. Natürlich müssen die Menschen untergebracht werden. Aber Bilanz jetzt 10 Jahre danach, die allermeisten, die wir damals aufgenommen haben, sind heute immer noch in öffentlich geförderten Wohnungen. Da ist kaum jemand aus.
Immer noch?
Immer noch, auch 10 Jahre danach.
Aber woran liegt das?
Weil sie im normalen Wohnungsmarkt kaum unterkommen, weil sie wenig erwerbstätig waren, jetzt langsam erwerbstätig werden, aber wenig verdienen. Mhm. Also Erwerbsquote ist das eine, Verdienst das andere, geringe Qualifikation, geringer Arbeitsumfang. Die Frauen arbeiten in aller Regel nicht, sondern kümmern sich um Kinder, die mittlerweile dazugekommen sind. Da kommen sie aus den öffentlich geförderten Wohnungen gar nicht raus. Also für Tübingen ist die Bilanz an der Stelle sehr, sehr kritisch. Ich füge noch hinzu, die kritischste Frage ist die der Kriminalität. Das ist das, was der Treibsatz ist, der die AfD so weit nach oben gebracht hat und wo wir zwei unbequeme Wahrheiten allmählich in unserer Gesellschaft mal aussprechen müssen. Die eine ist unbequem für die AfD. Wir haben heute ein Viertel weniger Tötungsdelikte als noch im Jahr 2000. Das beweist die gleiche amtliche Statistik, die die AfD gewöhnlich heranzieht, um zu beweisen, dass unser Land im Kriminalitäts- und Gewaltchaos versinkt. Also die gleiche Statistik sagt, im Jahr 2000 waren es deutlich mehr Tötungsdelikte als heute, als im Jahr 2024. Unser Land ist nicht unsicherer geworden. Aber die andere unbequeme Wahrheit, und das will halt leider ein Teil der Journalisten nicht hören, ein Teil der politischen Parteien hat es lange bekämpft, ich habe es schon 2017 in einem Buch aufgeschrieben, ist einfach die, aufgrund ihrer Geschichte, ihrer Disposition, der Kombination verschiedener Risikofaktoren, wie alt sind die, was haben die erlebt, Gewaltprägung, Traumatisierung, wie ist Gewalt in ihrer Kultur bisher geprägt, war es von Anfang an klar, dass wir bei der Zusammensetzung der Geflüchteten ein starkes Überrepräsentationsproblem mit Gewalt bekommen werden. Und genau das ist eingetreten. Wir haben heute 10-mal mehr Straftaten im Gewaltbereich, die Syrer, Iraker und Afghanen begehen, als ihrem Bevölkerungsanteil angemessen ist. Und diese Doppelbotschaft, die müssen wir jetzt wirklich mal ehrlich angehen. Wir haben viel zu viel Gewalt von Menschen, die zu uns gekommen sind, um Schutz zu suchen. Und moralisch ist es absolut inakzeptabel. Wer Schutz sucht, hat wirklich davon Abstand zu nehmen, zuzuschlagen, ein Messer zu ziehen oder zu vergewaltigen oder jemanden vor den Zug zu stoßen. Das ist Teil der kantischen Ethik. Wer Schutz sucht, hat das zu unterlassen. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht zulassen, also, dass die
jeder hat das zu unterlassen und insbesondere
aber die insbesondere, weil sie Schutz erhalten haben. Und auf der anderen Seite müssen wir zurückweisen die These, dass man in unseren Städten nicht mehr auf die Straßen gehen kann, weil es heute nicht gefährlicher ist nach der Kriminalstatistik, als es in meiner Jugend gewesen ist. Und da hat sich keiner wirklich Sorgen gemacht dabei. Also wir dürfen nicht zulassen, dass das Thema überbetont wird, aber wir dürfen auch nicht mehr zulassen, dass es weggekehrt und verharmlost wird, weil davon zieht die AfD den Honig. Also im Gewaltkriminalitätsbereich ziehe ich persönlich die kritischste Bilanz. Ein letztes noch. Ja. Kita-Plätze, anders als wir jetzt gerade gehört haben, in Tübingen ein großes Problem. Und wenn ich da nicht die Geflüchteten auf diese Plätze setzen müsste, hätten alle einen Platz bekommen. Ist auch nicht so leicht zu erklären. Und im Bildungsbereich, da ist die Bilanz für mich wirklich kritisch, haben wir 10 Jahre gebraucht, bis das Land Baden-Württemberg anfängt, so wie wir es gerade in Ludwigshafen gehört haben, Klassen zu bilden, wo die Kinder in der ersten so lange bleiben, bis sie einigermaßen Deutsch können. Denn wir haben die,
Das haben sie auch.
Das wird jetzt eingeführt. In einer Woche beginnt es, die Vorbereitungsklassen. Man bleibt so lange in der ersten Klasse, bis man genügend Deutsch kann. Und das ist richtig. Das wurde aber in dieser woken Antirassismus-Theorie ganz lange als Diskriminierung gebrandmarkt, statt als Unterstützung begriffen. Das wird jetzt endlich gemacht, haben wir lange nicht gemacht. Mhm. Und das Absinken des Bildungsniveaus, die Überforderung von Gemeinschaftsschulen mit zu vielen Kindern zur gleichen Zeit, für die es nicht mehr die pädagogischen Kräfte und die Ausbildung gab, hat dazu beigetragen, dass wir insgesamt schlechtere Bildungsleistungen erreicht haben. So war jetzt viel auf einmal, das Gesamtbild weist eine Menge kritische Punkte auf. Damit ich nicht wieder rausgeworfen werde aus der Sendung, sage ich noch dazu. Was heißt wieder rausgeworfen? Ja, im Sinne von, jetzt hat er wieder Nazisprüche gemacht. Es gibt, es ist für mich die Beschreibung der Realität, es gibt natürlich tolle Erfolgsgeschichten. Und viele und die meisten sind friedlich und nicht gewalttätig. Ja, das heißt nicht alle, sondern es geht darum, statistisch drauf zu gucken, wie die Gesamtbilanz ausfällt. Ich habe einen tollen Freund gefunden, Rian Altschäbel war schon ein paar Mal hier in der Sendung, der ist jetzt Bürgermeister, war vor 10 Jahren geflüchtet, übers Mittelmeer gekommen. Wenn man diesen Geschichten zuhört, dann weiß man natürlich, ja, natürlich war das eine menschliche Verpflichtung zu helfen. Aber wir dürfen trotzdem nicht die Augen vor den Folgen verschließen.
Sie dürfen sofort, Frau Steinrück, würde erst gerne fragen, wie es in Northeim gelaufen ist. Wenn Sie all diese Punkte hören, das sind ja genau sozusagen die Eckdaten, an denen sich das festmacht.
Also erstmal möchte ich sagen, dass wir im Moment aktuell 16 Integrations- und Sprachkurse am Laufen haben, von denen auch der Landkreis Northeim, ich sag mal so 50% selber finanziert. Das heißt, wir nehmen eigene Mittel in die Hand, um zusätzlich zu den Kursen vom BAMF noch weitere Kurse über die Kreisvolkshochschule zu initiieren. Und wir haben festgestellt, dass wir sehr viele Alphabetisierungskurse haben. Das heißt, hier kommen Menschen an in Deutschland, die können weder lesen noch schreiben in ihrer Muttersprache. Und die müssen wir jetzt wirklich mit mühsamer Arbeit erstmal die deutsche Sprache ein Stück weit, die deutsche Sprache vermitteln. Die können wir nicht in den Arbeitsmarkt schicken. Die sind da völlig überfordert, weil die können weder lesen noch schreiben.
Genau.
Und das ist auch so ein Stück weit die Wahrheit, die dahinter steckt. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass diese Integrationskurse, diese Deutschkurse, dass das weiter intensiviert wird, dass aber auch an der Basis mit Flüchtlingssozialarbeit die Menschen weiter intensiver noch betreut werden, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich glaube, dass uns dann Integration auch gut gelingen kann.
Vom Prinzip her stimme ich Ihnen zu 100% zu. Aber es geht, irgendjemand sagt es gerade, es geht um die schiere Zahl, um die schiere Masse von Menschen. Das ist ja das, was dann irgendwann die Überforderung auslöst. All das, was Sie gerade beschrieben haben, Frau Klinkert-Kittel, kostet Geld. Mhm. Ist das der Grund, warum Sie sagen, 2/3 unserer Ausgaben gehen wirklich nur rein in Soziales?
Soziales und Jugend, tatsächlich, das ist
Jugend,
so. Also bei uns das Jugendamt oder der Jugendbereich fließt auch mit in dieses Budget. Und das ist tatsächlich so, dass der Jugendbereich und der Sozialbereich rund 2/3 unserer gesamten Aufwendungen ausmachen. Und wir haben ein Volumen von 375 Millionen Euro.
Und Jugendarbeit geht ja auch zum Teil, irgendjemand sagte, das ist von Ihnen, aber Sie haben vermutlich alle ähnliche Themen, allein zum Beispiel der Aufwand um Menschen mit Behinderung.
Ja, Das ist tatsächlich so. Da hat sich ja die gesetzliche Grundlage geändert. Es gibt ja Hilfeplangespräche mit Menschen mit Beneinträchtigung für jeden Einzelnen.
Also die auch neu ins Land kommen. Ja, also
ja, aber auch Menschen, die bei uns ja schon lange leben.
Okay.
Und für jeden Einzelnen gibt es einen Hilfeplan. Und dieser Hilfeplan wird dann auch im Einzelnen abgearbeitet.
Früher hatte man Kategorien. Können Sie das mal konkretisieren, wie das läuft?
Ja, also im Endeffekt wird haarklein geguckt, wo habe ich Bedarfe? Brauche ich beispielsweise eine Schulbegleitung, wenn ich ein Kind bin und sozial-emotionale Defizite habe? Dann bekomme ich möglicherweise eine Schulbegleitung. Brauche ich irgendwelche Ausstattungsgegenstände, damit ich mich besser bewegen kann? Mhm. Das gehört alles mit dazu. Es gehört die soziale Teilhabe dazu. Das heißt, wie komme ich von A nach B? Es ist ein breites Spektrum, was durchleuchtet wird. Und jeder einzelne Mensch mit Beeinträchtigung bekommt einen eigenen Maßnahmenhilfeplan. Und das bedeutet einen Riesenaufwand, natürlich in der Abwicklung. Und das führt auch dazu, dass dann die Kosten gestiegen sind.
Über welche Summe reden wir da?
Also wir haben in der Eingliederungshilfe von unseren 375 Millionen, das sind 75 Millionen Euro, die alleine Eingliederungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigung und aufgewandt werden.
Sie sagten, wenn ich das richtig im Kopf habe, pro Person ungefähr 500.000?
Nein.
Nein, habe ich das falsch im Kopf? Dann war das eine falsche Zahl.
Es gibt die sogenannten Systemspringer. Und da gibt es einzelne Fälle, die sind, die sind gewalttätig, die müssen rundum...
Nee, die meine ich nicht. Ich weiß, was Sie meinen. Ja? Sie meinen diese Fälle aus dem Jugendbereich. Das sind Kinder mit schwersten Beeinträchtigungen, wo die Heimunterbringung inzwischen im Jahr 800.000 Euro bis 1 Million Euro ausmacht.
Und bei uns sind die Systemspringer
gewalttätig. Das sind Kinder, die schwerst geschädigt sind, emotional, körperlich teilweise auch, und für die wir stationäre Einrichtungen suchen müssen in ganz Deutschland mittlerweile. Mhm. Und diese Fälle, die müssen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr betreut werden. Und das ist natürlich ein Riesenkostenfaktor.
Und da reden wir über 800 bis 1 Million pro Kind?
Ja.
Mhm. Ja. Bezahlt wer?
Wir.
Der Kreis.
Also der Kreis.
Die Kommunen. Und da sind wir wieder genau bei dem Thema dieser Aufgaben.
Ja.
Ich meine,
das ist alles gut gemeint und und verstehe ich alles, aber...
Wenn das Kind krank ist, verstehe ich es. Aber wenn es nur dauernd ausrastet, verstehe ich es nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, Hausarrest, jetzt ist gut.
Es gibt auch die Betreuung für die Kriminalität.
Das ist zu kurz gesprungen. Also
das ist meine Meinung, das kann kurz gesprungen sein. Aber vor 50 Jahren gab es keine Systemspringer.
Aber
niemand hätte den Gedanken gekauft, irgendwelche junge Leute, die über Stränge schlagen, dann 24 Stunden am Tag.
Stopp. Über zwei Stränge schlagen reden wir jetzt hier nicht.
Ja, wenn Sie krank sind, ist was anderes.
Nee, schon klar.
Ich kenne nur die Fälle, wo
das Wort Systemsprenger ist jetzt mehrfach gefallen. Ja. Während der Runde kann damit was anfangen. Also können Sie das einmal erklären, was das bedeutet?
Na, wenn die aus einer anderen Region kommen, das ist das, was Sie meinen.
Reden wir jetzt über Zuwanderung oder
so? Nein, das muss nicht ein Geflüchteter sein.
Nein.
Nein, nicht Geflüchteter. Das geht ja auch, wenn ich aus einem Landkreis in den anderen mache. Ich kann ja genauso ein beeinträchtigtes Kind sein und komme in den Landkreis hinein, in den nächsten, und bin dann plötzlich dort für die Finanzierung mitverantwortlich. Sie meinen dann wahrscheinlich noch was anderes.
Ich meine mit Systemspringer Menschen, die aufgrund ihrer Gewaltneigung nicht mehr mit unserem herkümmlichen System versorgt werden.
Und dann in den Sozialkosten drin.
Das ist der Begriff Systemspringer, der ist
das
etabliert.
Ist ganz was anderes.
Ja, und ich sage, diese Fälle, ich kenne Ihre nicht, gibt es bei uns im Landkreis nicht, aber bei uns gab es diese Fälle, wo man Hunderttausende für einzelne Kinder ausgegeben hat, an denen statt man denen einfach mal sagt, so geht's ja nicht, Jungs. Das kann doch nicht sein, dass man da so viel Geld für ausgibt.
Also, und hier sieht man halt auch wieder, wenn man das aufrechnet, ob die ganzen Wohngeldgeschichten, ob anderes, alles, was da im Kreis an Sozialkosten an dem Block ist. Wir haben in den letzten 10 Jahren einen Einnahmeplus vom Bund wie Land in unserem Kreis von 25 Millionen bekommen, haben aber 60 Millionen mehr Kosten. Daran erkennt man schon, dass das, wenn ein Friedrich Merz sagt, wir müssen an das Sozialsystem ran, dann brauchen
wir
gar... Hat
er dann einen Punkt oder hat er keinen?
Er hat einen Punkt. Und da rede ich aber gar nicht von sofort Bürgergeld oder andere. Er hat gesagt, die 2-0-Runden, die sind wahrscheinlich auch genau richtig. Wir müssen auch ein Zeichen setzen. Aber an das System Sozialkosten, wie ich es als Staat organisiere, handlungsunfähig oder handlungsfähig. Wir sind in so vielen Bereichen, in so vielen Ämtern. Ich wollte nur für die Vorbereitung dieser Sendung Zahlen rausbekommen. Da bin ich bei einem Jobcenter, bei einem Arbeitsamt, bei einem Kreis, bei einer Kommune und bei einem Land. Das ist verrückt. Und das sind alles Menschen, die in Verwaltung arbeiten, Geld verdienen, wo ganz viel Informationsverlust, Datenverlust stattfindet. Und das ist in den Sozialkosten. Wir müssen tatsächlich das System reformieren und die Dinge dort ansiedeln und dort auch allein verantwortlich, wo sie hingehören.
Das heißt, das Bündeln, flacher machen, weniger Personal, weil sehr viel in Bürokratie geht.
Der Blick von den Kommunen, nicht von oben aus Berlin nach unten, sondern gucken, was brauchen die Kommunen, um ihre Aufgabe überhaupt zu erfüllen. Weil wir kriegen von oben irgendwas vorgeschrieben, das wird dann auch noch, wir müssen Rechenschaft abgeben, es wird kontrolliert. Ja. Wir brauchen alleine Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Verwaltung, die nur mit Bürokratie befasst sind. Wenn wir sagen, wir müssen auf die Sozialkosten gucken, müssen wir auf die Strukturen gucken.
Das heißt, Bürokratie beschäftigt sich mit Bürokratie.
Ja, Kontrolle. Ja, wir brauchen Geld, aber wir brauchen auch das Vertrauen, dass man uns auch zutraut, dass wir dieses Geld richtig anwenden. Einsetzen, dass wir das einsetzen,
also
da wo es gebraucht
wir
wird. Und das
Geld.
Sehen wir vor Ort am allerbesten. Ja. Da ist Altenburg anders als Tübingen oder der Kreis Nordheim. Wir haben alle unsere eigenen Probleme.
Klar.
Und wir brauchen die Freiheit, die selbst auch mit unserem Wissen hier vor Ort
aber
zu lösen.
Freies Geld, was heißt das dann?
Das freies Geld heißt, Sie bekommen in Deutschland ist zumeist bei Städten wie unseren, die auch quasi eine Minusbilanz haben, also die auf Geld angewiesen sind von außen. Es gibt ja auch Geber, Länder und Städte. Bekommt man über Fördermittelsysteme, die mit Richtlinien ausgestattet sind, Geld? Ich nehme jetzt mal ein Schulbeispiel. Es gibt ein Schulprogramm, Chance Schulen, was vom Bund ausgeteilt wird. Über die Kommune von den, über das Land von den Ländern selbst von der Richtlinie her angepasst wird, aber die Bundesrichtlinie nicht brechen darf.
Okay.
Und bei mir vor Ort ist es so, dass ich für die Schule das Gebäude der Träger bin, für den Inhalt Lehrer und Schulleitung das Land. So, und jetzt sind vier Player. Das Land vom Geld ausgeben, die Kommune vom Gebäude, das Bund von der Richtlinie und das Schulministerium für ihre Lehrer. So, nun würde der Lehrer und die Schulleitung vielleicht gleich bestimmen, wie in einer Schule die Ausstattung, die Gebäude, die Rollos an den Fenster, ja oder nein? Das würde wahrscheinlich gerne eine Lehrerschaft, die ihre Schüler kennt, tun. Aber nein, da kommt die Kommune ins Spiel und macht vielleicht völlig an den Interessen vorbei. Wir versuchen das auszugleichen. Das ist ein perfektes Beispiel. Würde man den Kommunen freies Geld zur Verfügung stellen, auch in anderen Projekten, wo der Stadtrat ist vor Ort eigentlich die stattfindende Demokratie, die Gesellschaft. Und so, und die handelt in unseren Kommunen nach Zwang und Richtlinie und nicht nach dort, wo es wehtut. In Tübingen, er würde jetzt, wenn man ihm 100 Millionen gibt, wo ganz anders einsetzen,
als ich
in Altenburg
freies Geld.
Und Sie in Ludwigshafen. Ja.
Also das Land Niedersachsen hat über 2000 Förderprogramme. Das muss man sich überlegen. 2000. Wer soll
die
dann noch
alle
den Überblick
Monitoring
haben?
Und so weiter.
Und vor allen Dingen muss man den Überblick haben. Wer will noch wissen, welches Förderprogramm ich für welche Maßnahme wann gebrauchen kann?
Das heißt, haben ja auch 500 Sozialleistungen, ne? Soweit ich das im Kopf habe.
Und im Endeffekt
versteht ja auch keiner mehr.
Muss man einfach vereinfachen, Förderprogramme zusammenführen. Wenige schlagkräftige Förderprogramme mit hohen Beträgen, die bei den Städten und Gemeinden und den Landkreisen zur freien Verfügung überlassen werden. Und wenn ich dann überlege, dass Verwendungsnachweise teilweise 4 Jahre geprüft werden. Wir haben Fördermittel für unseren Breitbandausbau bekommen und dieser Verwendungsnachweis wurde vom Bund 4 Jahre geprüft, bis die letzten Zahlungen dann geflossen sind. Da sage ich ganz ehrlich, wir haben ein Rechnungsprüfungsamt vor Ort. Das kann alle Prüfungen durchführen. Das ist überörtlich. Und der Bund und das Land, die können gerne stichprobenartige Prüfungen machen. Aber muss denn jeder noch mal extra prüfen?
Nickt.
Und das ist einfach eine Verschwendung auch von Personalressourcen in meinen Augen.
Palmer hat in so einem richtigen Brandbrief, glaube ich, an den Kanzler dafür plädiert, genau das sozusagen abzuschaffen. Also gesetzliche Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes für einzelvertragliche Regelung aller Leistungen wieder abzuschaffen. Was war die Antwort des Kanzlers auf diesen Brandbrief?
Vielleicht seine öffentliche Aussage, dass unser Sozialstaat nicht mehr finanzierbar ist. Das können wir nicht genau wissen.
Ich habe einen besseren Satz.
Ja?
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine gemeinsame Lösung finden, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen erheblich zu stärken.
Das war der im Brief, ja.
Ja, was kauft man sich für so einen Satz?
Also ich sage zumindest mal, der vorherige Bundeskanzler hat auf einen Brief mit ähnlichem Appellcharakter und auch vielen Beispielen.
Ich habe den,
mit zwei Kollegen geschrieben. Wir haben ein A bis Z.
Mit Herrn Arnold und
ich hatte auch noch Matthias Klopfer. Drei Parteien damals noch. Wir haben einen Brief geschrieben mit einem A bis Z sinnloser Bürokratie, um das mal exemplarisch aufzufächern, in welchen Bereichen uns das überall den letzten Nerv kostet und sehr viel Geld. Und der vorherige Bundeskanzler hat einfach gar nicht geantwortet. So ein bisschen schlumpfig.
Wir sind jetzt schon weiter.
Aber er sagt dann, der jetzige sagt zumindest, er antwortet mal und er will sich des Themas annehmen. Da bin ich jetzt schon fast schon froh. Ja.
Und er hat tatsächlich aber einen Grund, so zu antworten, weil in dem Koalitionsvertrag, in dem neuen, der Wille zu reformieren,
da steht was drin, ja.
Drinsteht ja. Und da ist. Jetzt kommt es auf Umsetzungsgeschwindigkeit und dann auch auf die Koalition selber an, ob sie es schafft. Aber diesen handlungsfähigen Staat wiederherzustellen.
Ich sage mal ein positives Beispiel. Wenn man so viel kritisiert, muss man auch was Gutes sagen. Es gibt tatsächlich im Baugesetzbuch, das ist jetzt kurz vor der Gesetzeskraft, eine ganz tolle Idee. Die habe ich schon lange propagiert. Jetzt behaupte ich nicht, sie ist von mir, aber ich habe immer wieder gesagt, Leute, wisst ihr, ihr schnürt uns so ein mit Vorschriften, wo du wirklich in die Tischkante beißt, wenn du dann merkst, dass sich das Zeug auch noch widerspricht. Ja? Mhm. Und es zum Beispiel 18 Jahre dauert, einen Flächennutzungsplan für Tübingen zu erstellen. Ich bin jetzt 18 Jahre im Amt, der ist immer noch nicht fertig. Ja, also das macht einen wahnsinnig.
Was heißt das?
Flächennutzungsplan müssen Sie sozusagen als obere Planungsschicht erstmal beschreiben, wo könnte ein Baugebiet hin, ein Gewerbegebiet. Und ein
dauert drei Jahre bei uns, ja.
18 Jahre, der ist noch nicht fertig. Völliger Wahnsinn.
Warum dauert das so lange?
Ja, eine Untersuchung jagt die nächste, eine Besprechung die nächste. Ja,
wer untersucht denn da so lange?
Fachleute, das Regierungspräsidium macht Vorgaben, jetzt sind wir ein Verband, das heißt, das sind 10 Bürgermeister, müssen sich einigen, sie werden wahnsinnig. Aber jetzt kommt der Clou, ja? Im Baugesetzbuch soll ein Paragraph 246e rein. Der sagt im Prinzip, wenn die Gemeinde es für erforderlich hält, kann sie von allen Vorschriften, die vorher kommen, die 245 Paragraphen davor, abweichen. Und das ist tatsächlich eine wirklich gute Lösung. Wir vor Ort sind demokratisch kontrolliert. Wir haben ein Rechnungsprüfungsamt. Genau. Die Wähler schmeißen uns raus, wenn wir Mist machen. Es gibt auch eine Presse, die kontrolliert. Wenn wir es für erforderlich halten, den 60 Jahre alten Bebauungsplan so zu ändern, dass da 200 Wohnungen entstehen können, dann darf das nicht 18 Jahre dauern, sondern muss das in 4 Wochen gehen. Und wenn dieser Paragraph so durchkommt, dann werden wir den in Tübingen so nutzen. Das Verfahren, die bisher 10 Jahre gedauert haben, in 2 Monaten durch sind. Stadtratsbeschluss, Unterschrift Oberbürgermeister, dann kann gebaut werden.
Sie brauchen Geld für einen Industriepark, ne?
Wir bekommen das sogar. Wir werden 50 Millionen investieren.
Wie viel Geld brauchen Sie da?
50 Millionen wird da kosten.
Millionen.
Für die Erschließung, Bebauungsplan, all die Dinge. Erschließung sind 50 Millionen weg. Kauf des Eigentums natürlich, der Flächen. Das ist unglaublich. 50 Millionen kann eine Kommune niemals. Wir bekommen aus einem Sonderförderprogramm, Braunkohle heißt das bei uns in der Region.
Und was machen Sie da? Darf ich das mal, würde ich gerne mal verstehen. Also Sie hatten die Idee für ein Industriepark.
Also die Idee gibt es schon auch wiederum 20 Jahre. Ja. Eigentlich ist in unserer Region das Problem, dass so lange damit gewartet wurde, dass die Kommune nämlich nicht mit dem Geld ausgestattet wurde. Wir haben ein bisschen andere Arbeitsmarkt- und Platzsituation als bei Ihnen. Bei uns gibt es in einem Landkreis von 90.000 Einwohnern 13.000 Auspendler, was das Thema Jobs angeht. Und wir brauchen genau diese Flächen. Und dann wäre auch das Thema Integration und alles. Weil was man gerade deutlich gemerkt hat, hier, das Thema Ausländer ist ein Punkt. Aber das ist gar nicht unser Problem. Das Thema Migration ist ein Punkt. Aber es ist unser Problem, ist die wachsende Handlungsunfähigkeit in unserem Land. Mhm. Und das hat dann auch, tun wir es alle Ausländer, 9, also ich rede jetzt von denen, die seit 2015 dazugekommen sind, wieder weg, haben wir dieselben Probleme, was in den Aufwachs dieses handlungsunfähig, er braucht trotzdem 18 Jahre, wir haben trotzdem die Sozialausgaben, nämlich auch bei uns zumindest mit unseren Themen. Und wir brauchen zum Beispiel diesen Industriepark. Vor 20 Jahren hätte man noch viel mehr gebraucht, es gab das Geld nicht.
In der Zwischenzeit sind ja eine Menge Leute auch abgewandert.
Ganz viele, wie gesagt, bei unserer Stadt alleine die Hälfte. Also wenn eine Stadt von fast 60.000 Einwohner auf 32.000 Einwohner sinkt, dann macht das auch was mit den Menschen.
Deswegen frage ich nochmal, was genau haben Sie mit diesem Industriepark vor?
Mit dem Industriepark
soll da hin?
Im besten Fall hochmoderne Arbeitsplätze, die, weil wir sind auch keine Unistadt. Ich glaube, Sie haben alle Universität, also ja, Sie zumindest und Sie. Wir sind keine Unistadt, keine FH. Die Jugend geht. Sie geht studieren und hat gar keinen richtigen Grund, wiederzukommen. Weil die Jobs, wo der Ingenieur,
schon klar,
der BWLer, der Jurist, wie auch immer, ja, in der Forschung und das auch alles, bei uns gar keinen adäquaten Arbeitsplatz findet. Und dieses Gehen, dieses Ausbluten von Regionen, dann kommt natürlich das Migrationsthema trotzdem drauf.
Die, ja, das verstehe ich, aber Sie setzen sozusagen 50 Millionen als eine hohe Wette, ne?
Ja, es ist eine sehr hohe Wette.
Wenn das Ding nicht aufgeht, dann haben Sie ein Problem.
Die geht auf. Die kann sogar nur aufgehen, weil wir 13.000 Auspendler allein haben. So ein Industriegebiet hat ein Potenzial von 1.000 Arbeitsplätzen. 1.000 Arbeitsplätze. Wir haben 13.000 Auspendler.
Okay.
Wir haben
das ist die
auch
Rechnung.
Kinder, okay, die geboren werden. Und bei uns ist es so, wenn Sie ein Klassentreffen machen, wie ich mit meinem Alter.
Sie sind wie alt, wenn ich fragen darf?
Sie dürfen 47.
Okay.
Wenn ich Klassentreffen aufrufen würde, dann brauchen wir ein Hotel, weil 80% meiner Mitschüler von irgendwoher in diesem Land herkommen. Mhm. Bei Ihnen kommen 20% von irgendwoher. Und die meisten ihrer Kollegen sind irgendwo in der Nähe und sind noch da. Also viele. Und das macht was mit einer Region.
Ja, ist ja klar.
Das macht was mit einer Region, dass so viele Menschen die Region verlassen und keine Zukunft bei sich sehen. Und deswegen müssen wir bei uns an Zukunft bauen in dieser Industriepark.
Okay, das ist
Sie das Beispiel, haben Sie gut recherchiert, dass es eins unserer Themen ist. Aber wir müssen
Wir wollten Ihnen die Chance geben, Ihren schönen Industriepark zu bewerben.
So,
und wir haben ja nicht so viele.
Und Landesgartenschau veranstalten wir bald. Und wir
machen, ich habe das Gefühl, Sie bräuchten das Geld auch für andere Dinge.
Und eine Spielerlebnis, weil alles geschenkt. Aber,
genau,
ein,
aber für
ein
was Thema anderes noch würden Sie es gar nicht kriegen. Hm? Für was anderes würden Sie es gar nicht kriegen.
Nein, wenn ich jetzt sage, ich tue
Millionen
das nicht,
ja,
ich mache den Industriepark nicht, weil jemand sagt Ackerland, ich mache die Spielerlebniswelt ja nicht, weil jemand sagt, steck's in eine Straße. Wenn ich es einfach nicht tue, hat das Geld einfach nur eine andere Stadt.
Richtig.
Ich bekomme es nicht. Ich habe keinen Euro mehr für was anderes.
Ist schon
das muss
klar
man in dem System Fördermittel,
ist
Eigenmittel auf Kredit. Den Kredit bekomme ich nicht, wenn ich die Fördermittel nicht bekomme. Ich habe einfach nichts.
Ja.
Und das muss man erklären und verstehen. Aber noch zum Arbeitsplätzen auch. Bei uns 182 Ukrainer arbeiten. Wir schaffen es also nicht zu integrieren, weil wir die Aufgabe nicht haben vor Ort.
Das ist unfassbar.
Wir haben das im falschen Anreizsystem. Das Bürgergeld ist einfach ein zu lockeres System, um Druck. Und Herr Palmer, da bin ich nicht Ihrer Meinung. Vom ersten Tag an müssen die nicht arbeiten. Wenn ich aus dem Kriegsgebiet komme, mit meiner Familie im Rucksack oder wie auch immer und lande in so einer Stadt wie bei uns, dann kann es ruhig ein halbes Jahr oder ein Jahr die Zeit geben, sich zu sortieren, anzukommen, das System zu lernen. Also da bin ich etwas anderer Meinung.
Aber
Sie haben, Sie haben recht, 3 Jahre, 8 Jahre ist alles viel zu viel. Und dafür brauche ich aber auch die Arbeitsplätze.
Ja, das Ding ist ja, Frau Steinow, guck gerade noch mal zu Ihnen, Ludwigshafen. Ne? Weil wir vorhin darüber gesprochen haben, Sie sind ja schon sehr lange eine sehr internationale Stadt, wenn man so will. Was macht das denn eigentlich mit denen, die schon da waren? Also Einwanderer, erste Generation, zweite Generation. Und dann kommt 2015. Meine Erfahrung ist, auch von Dreharbeiten, Reportagen, beispielsweise in Gelsenkirchen und so weiter, türkische Einwanderer der Gastarbeiter, ne, der ersten Generation, die wählen AfD. Weil die sagen, das geht so nicht. Wir kamen damals ins Land, mussten uns hinten anstellen, sehr hart arbeiten und jetzt geht das plötzlich alles so. Das ist sozusagen die Wahrnehmung. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber das ist die Wahrnehmung. Das heißt, was macht das mit dem sozialen Frieden?
Der soziale Friede ist gestört. Aber der soziale Friede ist auch gestört, weil es eben Leute gibt, die ganz bewusst auch unsere Gesellschaft spalten. Also das Thema Kriminalität. Ich habe im Vorfeld dieser Runde heute mal bei uns nachgefragt. Wir haben keine höhere Kriminalität unter den Migranten oder bei Migranten bei uns in Ludwigshafen. Die haben untereinander vielleicht mal Kappel auch. Bei uns leben sie in großen Gemeinschaftseinrichtungen.
Was meinen Migranten jetzt?
Mit Asylbewerbern, die hierher kommen, mit Ausländern. Wir haben entsprechend der Bevölkerungszahlen keine höhere.
Dann hättet ihr 10-mal weniger relativ als der Rest von Deutschland.
Das sind die Zahlen, die man mir gesagt hat im Vorfeld dieser Sendung, dass sich das im normalen Verhältnis der Bevölkerung der Stadt verhält. Wenn wir 56% Migranten haben, natürlich sind es dann auch ein paar mehr. Aber diese Auffälligkeiten haben wir. Ich kann nur für Ludwigshafen reden, du redest für Tübingen. Ich habe mich direkt im Vorfeld.
Ich rede über die PKS für Deutschland und die weist glasklar nach Sonderauswertung gerade vorgelegt. 10-fach mehr Straftaten als Anteil an der Bevölkerung bei Syrer, Iraker und Afghanen.
Bei
und
dann uns kann es nicht sein, dass Stadt, das Problem in Ludwigshafen nicht auftritt. Innerhalb der Gemeinschaftseinrichtungen, die gibt's, aber sonst sind sie nicht höher als im Durchschnitt der Bevölkerung. Was ich feststelle, ist natürlich durch unterschiedliche Kulturkreise ein lockerer Umgang mit Regeln, sei es im Straßenverkehr oder sonstiges. Da haben wir schon auch ein Problem. Und da, das kann man lösen, indem man sehr früh deutlich macht, was sind die Regeln bei uns.
Ja, aber Frau Steinruck, AfD, das ist sozusagen, Sie googeln Ludwigshafen und das Erste, was Sie als Treffer kriegen, ist Ludwigshafen in Verbindung mit AfD, geht um den AfD-Kandidaten für die Kommunalwahl. Bei der Bundestagswahl hat die AfD dort das beste Ergebnis erzielt, in Ludwigshafen. Wie erklären Sie sich das?
Ludwigshafen war mal eine sehr, sehr reiche Stadt. Mein Vorgänger ist mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Irgendjemand hat gesagt, wir bräuchten da mal an der Ecke was Neues. Mhm. Wir brauchen eine Jugendeinrichtung oder Sonstiges. Da konnte noch jeder Traum erfüllt werden. Und Rheinland-Pfalz und der Rest von Deutschland hat von unseren Steuereinnahmen noch mitgelebt.
Weil BASF unter auf dem anderem, Heimatmarkt sind, so gute Gewinne erzielt hat?
Ja, wir sind eine industriell florierende Region gewesen. Jetzt mit den wirtschaftlichen Entwicklungen wird es schwieriger. Wir in Ludwigshafen haben seit 30 Jahren Sparhaushalte. Seit 30 Jahren sparen wir die Stadt kaputt. Aber das zeigt sich.
Sie können das gerade nicht sehen, Frau Steinruck, aber in Ihrem Rücken ist fett das BASF-Logo zu sehen. Wenn man sich dann gedanklich mit so einer Sendung beschäftigt, fragt man sich, wie kann das eigentlich sein? Sie kennen BioNTech. Rheinland-Pfalz war immer Nehmerland im Länderfinanzausgleich. Dann kommt Corona. Dann ist BioNTech so erfolgreich, dass Rheinland-Pfalz, also ein einziges Unternehmen, führt sozusagen Rheinland-Pfalz in ein Geberland, weil sie so viele Steuern bezahlen. Jetzt geht die Reise gerade wieder zurück, ja, weil BioNTech nicht mehr so viel Geld verdient. Und Rheinland-Pfalz wird wieder Geberland. Sie haben sozusagen ein anderes BioNTech da, BASF, der größte Chemiekonzern der Welt. Da denkt man ja, da müssen doch irgendwie Steuereinnahmen sprudeln.
Das war auch so, aber es gab Entwicklungen in den zurückliegenden Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, eine neue Steuergesetzgebung in Deutschland, europäische Ebene, der Wirtschaft, die weltweite Wirtschaftsaktivitäten haben sich verlagert. Die BASF muss umsetzen, was die letzte Bundesregierung auferlegt hat in Sachen CO2-Neutralität. Da werden Milliarden in den Standort in Ludwigshafen
investiert. Sie haben auch Ammoniakproduktion da, ne?
Ja. Gehabt. Haben noch.
Haben Sie immer noch, okay. Sehr energieintensiv, ne?
Sehr energieintensiv. Alles, was die BASF macht, klar, ist sehr energieintensiv. Aber alle haben davon gelebt. Und jetzt muss das plötzlich in kürzester Zeit energieneutral werden, CO2-neutral, weg von fossilen Brennstoffen. Und das ist der richtige Weg. Aber es erfordert Milliardeninvestitionen. Und jedes Unternehmen, das investiert, kann die Investitionen natürlich
Herrn Brudermüller im Ohr, der ehemalige Chef bei BASF, der sagte, wir verdienen an allen Standorten Geld, nur nicht in Ludwigshafen, nur nicht in Deutschland. Was ich irgendwie unglaublich finde, weil es zeigt, in welcher Verfasstheit der Standort offensichtlich ist. Wir sind nicht wettbewerbsfähig. BASF hat, glaube ich, das größte Investment in China getätigt, das jemals ein deutscher Konzern in China getätigt hat. Auch das größte Investment in deren Unternehmensgeschichte. 10 Milliarden für so einen Steamcracker heißt das, glaube ich, in China.
Haben wir in Ludwigshafen auch, ja.
Haben Sie auch, weiß ich. Und da verdienen Sie in China offensichtlich richtig Geld. Aber Sie verdienen dort in Ludwigshafen nichts. Sie haben nichts von BASF.
In China wird der chinesische Markt bedient, in Europa oder von den europäischen Standorten, da ist Ludwigshafen ja nicht der einzige, wird der europäische Markt bedient.
Aber Sie haben nichts von BASF sozusagen.
Wir haben Arbeitsplätze sehr natürlich wenig und so von weiter. Der BASF, wir haben Arbeitsplätze, aber die dann Einkommensteuer verdienen, wohnen meistens dann auch im Speckgürtel und wir zahlen die Infrastruktur, wir zahlen das, die in die Stadt kommen mit ÖPNV oder mit Straße dann da auch ankommen. Wir haben die Last als Stadt für den volkswirtschaftlichen Nutzen tatsächlich der gesamten Region also, oder Deutschlands.
Jein, ne? Ich hebe jetzt ab wirklich nur auf die Steuereinnahmen. Der volkswirtschaftliche Nutzen ist ja da. Sie haben da eine Menge Arbeitsplätze, die zahlen auch alle Steuern und so weiter.
Wir zahlen.
Sie haben da was davon.
Wir in Ludwigshafen zahlen drauf. Wir finanzieren eine Verkehrsinfrastruktur, aktuell 1,2 Milliarden Euro, dass Ein- und Auspendler, dass Wirtschaftsgüter transportiert werden können. Wir kriegen zwar vom Bund die Unterstützung, aber ein Drittel der Kosten bleibt an der Stadt Ludwigshafen hängen, während die Einkommensteuer irgendwo anders bezahlt wird. Aber wir finanzieren, dass die Leute mit dem Auto von irgendwo anders in die Stadt kommen. Das macht es für die Stadt Ludwigshafen schwierig. Wir stellen uns aber in den Dienst der Region, weil wir sagen, wir können uns jetzt nicht an der ganzen Region versündigen. Genau. Okay. Aber das macht unseren Haushalt natürlich sehr problematisch.
Ja. Wenn wir jetzt mal einen Blick sozusagen in die Zukunft werfen, der Herbst der Reformen steht ja an. Und es wird so oft in den Mund genommen, irgendwie, insbesondere CDU-seitig, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, lass uns bloß aufpassen, dass es nicht sozusagen beim politischen Marketing bleibt. Bürgergeld, so ein Reizwort, gerade in der politischen Debatte. Es wird häufig der Eindruck erweckt, wir holen es beim Bürgergeld, da holen wir das alles raus.
Ich sagte ja vorhin schon, dass das nicht der Weg ist.
Also Bürgergeld ist es nicht.
Dass ich eine Nullrunde fahre und dass ich auch Zeichen setze.
Okay.
Alles
aber
richtig.
Könnten Sie beim Bürgergeld Millionen einsparen?
Wir holen beim Bürgergeld nicht dieses Land in die richtige Richtung.
Okay. Und wer kriegt Bürgergeld? Wir leben doch in einem Sozialstaat. Dieses Prinzip, von dem leben wir alle. Alle. Und wir haben doch das Problem, dass wir auch Menschen haben, die arbeiten und trotzdem Bürgergeld kriegen, weil sie nicht genug verdienen. Ne? Wir haben Menschen, Alleinerziehende, die gar nicht arbeiten gehen können, weil wir dieses Bürgergeld
wird
manchmal
so dort auch nicht
nur
Millionen
in Richtung
rausholen.
Missbrauch gedeutet. Okay. Und das
aber
ist
die Anreize,
falsch.
Die müssen besprochen werden.
Nee, schon klar.
Aber
ich will nur mal verstehen, Bürgergeld, wie ist es bei Ihnen? Können Sie da ein paar Millionen rausholen,
Nein.
Bürgergeld? Aber also, Palmer kann es, bin ich mir sicher.
Wir können alle nicht
nur ganz kurz,
in Arbeit schicken.
Ich will auf was anderes hinaus. Ich würde Ihnen gerne was vorspielen.
Wir hätten Arbeit.
Weil sozusagen die politische Rhetorik passt so gar nicht zu dem, was Sie vier hier gerade zum Besten geben. Also irgendeiner erzählt Mist, bitteschön.
Kollege Mittelberg, der hat mal ausgerechnet, dass wenn 100.000 Menschen in Arbeit kommen, ist das ungefähr ein Äquivalent zu 2,53 Milliarden Euro.
Okay.
Wir werden dieses System Bürgergeld vom Kopf auf die Füße stellen. Da werden sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen lassen.
Dann würde der Staat etwa 30 Milliarden Euro sparen.
Wollen wir bis zu 10 Milliarden einsparen? Nach dem einfachen Motto, wer arbeiten kann, sollte arbeiten.
Wenn Sie 100.000 Bürgergeldempfänger zusätzlich in Arbeit bringen würden, würde das Einnahmen von 3 Milliarden Euro bringen.
Mit 100.000 Bürgergeldempfängern, die zurückkommen in den Arbeitsmarkt, sparen wir mindestens 1,5 Milliarden Euro. Und 400.000 Bürgergeldempfänger mehr in Arbeit, mal 1,5 Milliarden pro 100.000 sind 6 Milliarden, die Sie leicht und einfach beim Bürgergeld einsparen können. Nach wie vor bin ich davon fest überzeugt, dass sich 10% in diesem System einsparen lassen müssen.
Das heißt 5 Milliarden Euro.
Und das ist ein Betrag, der muss möglich sein.
Aber vorher
mit schönem Dank
an
die Kollegen von der Heute-Show. Wir haben es noch ein bisschen ergänzt.
Das war's.
Und wir haben auch unseren kleinen Beitrag geleistet, wenn ich den Ausschnitt hier sehe. Also es schrumpft, ne? Es wird deutlich kleiner. Hohe zweistellige Milliardenbeträge am Ende bekommst du da vielleicht mal.
Wir müssen investieren, weil wir müssen die Menschen für den Arbeitsmarkt tauglich machen. Das Beispiel Metropolregion Rhein-Neckar zeigt, wir haben Menschen, die Bürgergeld kriegen, die ergänzende Hilfen zum Leben kriegen, aber die passen nicht zu den offenen Stellen. Wir leben in einer Region, wo wir zum Glück noch offene Stellen haben. Da muss mehr angesetzt werden. Also nicht nur sparen, sondern richtig investieren. Okay. Und dann sparen wir vielleicht nicht dieses Jahr im Herbst, aber vielleicht nächstes Jahr im Herbst.
Aber das Kernproblem, was wir doch grundsätzlich mit dem Bund haben, ist, dass der Bund nicht auf die Kommunen hört. Es gibt ganz tolle Ausarbeitungen des Deutschen Landkreistages, wo wirklich Millionen und Milliardenbeträge auch auf Seiten des Bundes eingespart werden können. Da hört man nichts zu. Also wenn neue Gesetze kommen, dann haben die Städte und Gemeinden und Landkreise manchmal einen halben Tag Zeit, dazu eine Stellungnahme abzugeben.
Halben Tag?
Einen halben. Man kriegt Montagnachmittag den Hinweis, es gibt ein neues Gesetz und bis Dienstagmittag muss man reagiert haben. Wie will man das schaffen?
Ne? Das ist ja also, eine spektakuläre Geschwindigkeit. Die legen wir sonst ja eher nicht an den Tag.
Eh nicht,
so.
Genau.
Aber das hat ja dann auch den Vorteil, dass man nicht so viele Widerworte vielleicht von der kommunalen Basis kriegt.
Man will die Antwort gar nicht wirklich haben, offensichtlich.
Nicht wirklich.
Aber zum Bürgergeld unbedingt noch der eine Satz, dieses Sozialsystem anzufassen und auch das Bürgergeld ist für mich trotzdem richtig, weil wir haben die Anreize in dem System, die, und das immer wieder beim Eingangsthema, wenn ich den Zustrom, in dem Fall auch die Ukraine-Flüchtlinge, ins Bürgergeldsystem so einfach und locker integriere und in diesem System aber nicht Zwang, man muss natürlich erwerbsfähig sein, darf nicht krank sein, nicht so alt, nicht so jung, aber die erwerbsfähigen Menschen nicht in Arbeit bringen kann. Und das schafft das Bürgergeld nicht. Und dann ist natürlich eine Logik richtig, wenn ich viel mehr Menschen in Arbeit bringe, Integration bitte auf die Kommunen als Aufgabe und dann in einem anderen System die Leute in die Arbeit bringen, dann spare ich auch Geld.
Ich verstehe das, dass Sie Ihren Kanzler verteidigen müssen, das verstehe ich schon. Oder auch Ihren Generalsekretär. Aber wir sollten es hier, also kann Unsinn erzählen. Sie können auch nicht sparen, Herr Palmer. Sie sind parteilos, Sie können offen reden.
Also jedenfalls nicht über
beim Bürgergeld,
nicht über die Bürgergeldreform, nein, natürlich nicht.
Das heißt, wenn der Herbst der Reformen jetzt wirklich kommt, mit diesem neuen Deutschlandtempo, das wir gerade aufnehmen, wo ist der Hebel? Wo setzen wir an oder was macht Ihnen Angst?
Also vielleicht ist der Zeitpunkt für die Bürgergeldreform auch schon zu spät. Denn als überall händeringend Arbeitskräfte gesucht wurden und mir der Bäcker gesagt hat, der Bürgergeldempfänger ist nach 4 Wochen wieder weg, weil ihm das zu anstrengend ist. Und ohne geht's ja auch. Und das hat er mir da gesagt, der Bäckermeister. Da war das ein Ansatzpunkt zu sagen, wir müssen einfach die Arbeitsanreize erhöhen. Aber jetzt beginnt der Stellenabbau. Wir verlieren zigtausende Industriearbeitsplätze.
Auch beim
Bäcker, in Baden-Württemberg. Ich stelle gerade einen Feuerwehrmann ein, der war vorher bei Porsche. Das hätte ich mir vor Monaten noch gar nicht vorstellen können, dass sowas passiert. Ja. Also wir haben jetzt vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit, die Leute auch mit Arbeitsanreizen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Von daher verschränken sich die Probleme jetzt ineinander. Und deswegen ist eine Herbstreform wirklich nötig. Was früher kein Problem war, aus den Überschüssen in einer superlaufenden Konjunktur auch die Flüchtlingsaufgabe zu finanzieren, ist jetzt ein Riesenproblem, weil wir auch in der Basisfinanzierung nicht mehr klarkommen. Städte und Gemeinden machen dieses Jahr 34 Milliarden Defizit. Die 25 waren letztes Jahr.
Also noch 34, mal 10 Milliarden.
Es wird noch mal, die Prognose ist derzeit 34. Es wird schlimmer. Es wird nicht besser. Die Wirtschaft bricht weg. Wir haben die überbordende Bürokratie. Und dann zerlegen wir uns noch politisch und gesellschaftlich über all diese Fragen. Und die stärkste Frage in Umfragen wird die AfD. Also da ist ein Herbst der Reform wirklich nötig, um da wieder rauszukommen.
Aber
die entscheidende Frage ist ganz eindeutig, kriegen wir die Wirtschaft wieder flott? Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne die Wirtschaft ist alles nichts. Genau. Und wenn wir wissen, wie hoch die Bürokratiekosten in unserem Land sind, dann ist das einer der wenigen Ansatzpunkte, wo wir selber handlungsfähig sind. Wir können nicht die Zölle von Trump rückgängig machen. Wir können auch nicht den Putin zum Frieden zwingen. Sind nicht danach aus. Und die Chinesen auch nicht zwingen, dass sie unsere Autos kaufen. Aber wir können unsere eigene Bürokratie reformieren. Da sind gigantische Potenziale drin.
Da ist das Potenzial.
Also für mich ist das, was jedenfalls jetzt...
65 Milliarden. Wir hatten gerade 5 Milliarden beim Bürgergeld sparen.
Bürokratie,
je nach Rechnung bis zu 180. Das Potenzial von 65 Milliarden. Das ist
der völlige Wahnsinn. Völlige Wahnsinn.
Also aber es geht ja in die andere Richtung. Kombinieren, dann kommt wirklich auch was bei raus.
Natürlich.
Weil wir machen ja alle unsere eigenen Digitalisierungsaufgaben. Wenn das alle aus einem Guss wäre. Wenn wir sagen würden, wir machen vom Bund aus, nicht jede Ausländerbehörde
das Ministerium wurde geschaffen.
In jedem Bundesland macht sein eigenes Ding.
Aber der Bund liefert nicht mal die Kameras, damit ich dann im Bürgeramt Ausweise machen kann. Das kriegt er auch nicht hin.
Ja, aber
es wird schlimmer.
Sowas.
Es wird leider nicht besser. Diese Reformen sind nötig, weil es schlimmer wird. Ich habe vor 6 Wochen im Finanzamt Tübingen mit 4 Beamten gegenüber eine wunderbare Geschichte erlebt. Wir waren zur Umsatzsteuerprüfung vorgesehen und dann haben sie uns mitgeteilt, sie müssen jetzt eine Abschlussbesprechung darüber machen, weil sie den neuen 2b, die kommunale Seite weiß das, die neue Umsatzsteuergesetzgebung an uns jetzt mal praktisch exekutieren müssen. Wir als Kommune werden im Verdacht gehalten, europäischen Wettbewerb zu umgehen, indem wir Parkplätze zu billig anbieten. Deswegen wird jetzt untersucht, ob wir unsere Parkplätze nicht eigentlich mit Mehrwertsteuer anbieten müssten. Ah, Sie haben sogar ein praktisches Bild dazu gefunden, das ist toll. Und dann hat
Sie haben die Geschichte gelesen.
Hat die Finanzverwaltung zugestanden, solange die Kommune eine Straße betreibt, ist das hoheitliche Aufgabe und deswegen mehrwertsteuerfrei. Aber Parkplätze könnten eine private Aufgabe sein und deswegen mehrwertsteuerpflichtig. Wie wird das unterschieden? Die Frage lautet, gehört der Parkplatz zur Straße, ja oder nein? Mhm. Und dafür hat die Finanzverwaltung eine ganz tolle Lösung gefunden. Ist der Parkplatz parallel an der Straße ausgerichtet, gehört er zur Straße. Er ist mehrwertsteuerfrei. Frei. Ist er senkrecht zur Straße ausgerichtet, ist er mehrwertsteuerpflichtig. Wenn er schräg ist, habe ich auch gefragt, konnten Sie mir nicht sagen, ob er dann mehrwertsteuerpflichtig
ist. Aber man hat dann eine Lenkungsfunktion.
Oder mehrwertsteuerfrei.
Sollen
jetzt 40.000 Parkplätze in Tübingen einzeln überprüfen, ob sie mehrwertsteuerpflichtig sind. Und dann muss ich noch überlegen, wie ich das mit den Parkscheinautomaten mache. Weil die müssen ja dann sprachfähig werden. Und ich muss den Bürger fragen, parken Sie senkrecht oder waagrecht?
Ja, ist doch sonst klar, was Sie machen. Einfach alle quer.
Kann ich ihm ja, das wird ja schwierig sein.
Ja.
Da verliere ich viele Parkplätze. Ich muss ja irgendwie rauskriegen, wie der geparkt hat. Der wird mich vielleicht dann dabei auch noch reinlegen.
Das ist
die Wahrheit. Und am Ende sagt der Finanzbeamte, ich solle mich da aber jetzt nicht grämen, denn das würde für die Kommune gar keine finanzielle Belastung bedeuten, denn dann könne ich ja Vorsteuerabzug geltend machen. Das heißt, wenn ich Parkplätze saniere und jetzt die Kosten einzeln verbuche, das heißt, die Senkrechtparkplätze nicht, aber die Waagrechtparkplätze schon. Ja? Also wenn ich darauf achte, dass ich meine Parkplätze korrekt zusortiere bei jeder Asphaltschicht, dann kann ich die Kosten dafür wieder geltend machen. Also am Ende hat der Staat keinen Cent mehr Steuereinnahmen. Aber ich kann dann 4 oder 5 Leute damit beschäftigen, ständig Parkplätze zu verbuchen. Und so geht es uns doch jede Woche.
Jede Woche kommt
sowas auf den Tisch. Und wenn das nicht endlich aufhört, dann weiß ich nicht, wie man dieses Land
retten soll. Also wir haben einen Grunderlass zur Bejagung von dieser Bisamratten. Seit 2004
auch schon. Kennen Sie noch nicht die Geschichte?
Von Bisamratten. Bejagung von Bisamratten. Also herzlichen Dank meinem Landratskollegen Marcel Rietig. Bejagung von Bisamratten haben früher die Jäger gemacht, die Jägerschaft. Seit 2024 gibt es im Land Niedersachsen einen Runderlass, dass man für die Bejagung der Bisamratten zur Landwirtschaftskammer gehen muss, dort eine Schulung durchläuft, damit man das auch kann. Das heißt, dann macht man hinterher eine theoretische, eine schriftliche und eine praktische Prüfung.
Zur Bejagung von
Bisamratten. Dann geht man, wenn man diese Schulung durchlaufen hat, zum Veterinäramt des Landkreises Northeim, sagt, ich habe diese Schulung durchlaufen, bitte bescheinige mir das. Dann bescheinigt der Landkreis Northeim, dass diese Schulung durchlaufen wurde. Und dann geht der Mensch wieder zur Landwirtschaftskammer und dann kriegt er einen Bejagungsschein.
Einen Bisamrattenbejagungsschein.
Aber hier,
das ist doch irre. Das
genau
ist
das Beispiel,
pur.
Das genau das Beispiel ist, wie wir es schaffen können. Das ist tatsächlich, und wie gesagt, die Initiative für einen handlungsfähigen Staat, das ist eine interessante Zusammenlegung da von verschiedenen, auch aus verschiedenen Parteien. Die Kommunalen waren dabei. Es waren bei der Initiative die Bürgermeister mal gefragt aus den Kommunen. Das fand ich ganz spannend. Und da ist etwas entstanden, was, wenn man sich das genau anschaut, und da sind wir bei ganz vielen Bündelungen, ob im Bund, ob im Land, ob bei den Kommunen. Also
wo man
die Straffung.
Wir sollten das einfach mal ernst nehmen, meinen Sie?
Ernst nehmen.
Die Initiative Julia Jäckel, Per Steinbrück.
Genau, wenn man das ernst nimmt, es ist ein Großteil in den Koalitionsvertrag reingekommen, bei Weitem nicht alles. Bei Weitem, wir müssen wieder sehen, ob es überhaupt funktioniert. Wir sind ja bei uns in unserem Land momentan eher auch in einer ganz starken Vertrauenskrise. Alle, wie wir hier sitzen, sagen, wenn wir das schaffen wollen, muss jetzt die Reform losgehen. Und wenn man dann fragt, glaubst du, dass die Reform jetzt losgeht, sagen alle nein. Und das ist ein Problem, das ist ein ganz großes Thema. Da spielen die Medien, wir als Gesellschaft, wir spielen alle eine Rolle in dieser Spirale nach unten, in der Vertrauenskrise. Auch jetzt egal, wer es gemacht hat, aber alle schreien 20 Jahre lang für unsere Infrastruktur. Wir brauchen einen Kraftakt. Wir müssen Brücken bauen, Schulen bauen, Straßen bauen. Die Menschen müssen verstehen, es geht aufwärts. Dann kommt jemand, haut ein Programm raus, 500 Milliarden in dem Fall. Da wissen alle, dass es schlecht ist. Es wissen alle, dass das schlecht ist. Es ist auch nicht nur gut, aber es gibt sich in dieser Gesellschaft keiner mehr Mühe zu sagen, okay, das ist jetzt gelungen. Es ist nur noch nicht richtig, weil die Kommunen bekommen hier Investitionsgelder. Ich kann jetzt eine Schule bauen, ich kann jetzt eine Straße bauen.
Schon klar.
Ich bekomme aber in meinen Verwaltungshaushalt, ich bekomme kein Geld, strukturell Mitarbeiter einzustellen im Grünamt, ob im Hochbau da überhaupt eine Schule geplant werden kann und, und. Ich habe also mit diesem Investprogramm um handlungsfähig zu sein, gar kein Geld da. Mhm. Aber jetzt könnten wir uns alle zusammentun und sagen, macht aus den 500 Milliarden in die Struktur, in die Verwaltungshaushalte hinein und nicht per se jeden Vorschlag, der irgendwo kommt, abkanzeln, als nächsten Fehlversuch hinstellen. Und da sind wir aber alle in einem Boot. Wir müssen das, was getan wird, auch mal annehmen und verbessern. Und wie gesagt, ich werbe ganz stark dafür.
Wir werden das auch bejubeln, wenn es nötig ist. Irgendwie auch, auch in der Sendung machen wir Sondersendungen.
Rufen Sie mich wieder an.
Fantastisch, dass alles läuft. Verstattung, zum Schluss noch an Sie kurz die Frage, weil wir über systemische Dinge sprechen. Der Streit um den AfD-Kandidaten in Ludwigshafen würde mich noch mal interessieren. Sind wir auch da sozusagen so aufgestellt, wie es die Zukunft möglicherweise erfordert, also die neue politische Wirklichkeit erfordert? Die Kandidaten, die sozusagen aufgestellt werden, werden von Wahlausschüssen bestätigt, wenn man so will. Ja? Seit 1948, glaube ich, machen wir das so. Und im Grunde waren das so, so habe ich mir das erzählen lassen, so 5 Minuten Sitzungen. Der Kollege Justus Bender von der FAZ, der sich sehr viel mit der AfD beschäftigt, hat mir das auch nochmal beschrieben und sagte, da wurde im Grunde festgestellt, ist der Name richtig geschrieben? Hat er ein Geburtsdatum oder Sie? Ja, klar, okay. Und nach 5 Minuten, also buchstäblich nach 5 Minuten, war die Sache erledigt. So, jetzt geht es plötzlich um den AfD-Kandidaten und der sagt dann, passiert's, dass der Verfassungsschutz kommt und sagt, hier gibt's aber ein Gutachten. Müsst ihr euch bitte anschauen. Und dann beschreibt er die Situation eines SPD-Abgeordneten. In dem Fall war es Paderborn oder Lage. Es gibt mehrere solcher Fälle. Er sagt, dann sitzt er im Zug und sagt, na gut, ich habe hier eine Sache, die verlangt Verschwiegenheit. Ich kann nicht im Zug irgendwie Leute anrufen und fragen, du, wie schätzt du das denn ein? Was ist denn das eigentlich für einer? Was sagt der? Was ist der Hintergrund? Ist der gefährdend für die Demokratie? Ist das einer, den wir ausschließen können oder ist das nicht? Aber es wird sofort nach diesem altmodischen Ritual und nach dieser Struktur, die das ist, eine Entscheidung verlangt. Das heißt, geben wir auch da die zeitgemäßen Antworten und kann dann die AfD im Zweifel, so wie jetzt auch bei Ihnen geschehen, Sie sind ja die Vorsitzende dieses Wahlausschusses. Also wenn man da so oberflächlich sozusagen drüber geht, dann ist das im Zweifel Wasser auf die Mühlen von Populisten, die sagen, Freunde, die haben sich das ja gar nicht wirklich angeguckt. Das machen die nur, um uns politisch kalt zu stellen.
Nicht die AfD ist ausgeschlossen worden, sondern ein Kandidat, ja, der von der AfD vorgeschlagen wurde, der in der Vergangenheit des Öfteren auch medial aufgefallen war, dass ihn selbst die eigene Landtagsfraktion untersagt hatte, öffentliche Ämter anzunehmen. Der Wahlausschuss hat in Rheinland-Pfalz die Aufgabe Alter, Wohnort, aber das, auch mögliche Zweifel an der Verfassungstreue von Kandidaten festzustellen. Das ist nichts Neues, das wurde auch in der Vergangenheit gemacht. Das ist Routine, wenn man jemanden erkennt, dann guckt man mal. Wenn es dann eine Person war, wie in diesem Fall, die schon öffentlich aufgefallen war, dann recherchiert man da ein bisschen. Ich habe mich tiefer in diese Remigrationsdebatte einlesen müssen, als mir lieb war. Und dann habe ich beim Verfassungsschutz nachgefragt, ob es da substanziell Zusammenhänge gäbe und habe diese Erkenntnisse dann dem Wahlausschuss vorgetragen. Und der Wahlausschuss, 7 Personen, ist mehrheitlich zu dem Schluss gekommen, dass es Zweifel geben kann. Das wurde von 2 Gerichten inzwischen auch bestätigt. Und ganz frisch gibt es eine Umfrage der lokalen Tageszeitung der Rheinpfalz. 60% der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ludwigshafen sagen, der Wahlausschuss hat richtig gehandelt. Sie finden die Entscheidung auch richtig. Es war sicher ein Problem. Es war uns nicht erlaubt, darüber zu diskutieren.
So.
Ich konnte im Vorfeld nicht mit den Fraktionen reden.
Weil geheim.
Weil keine Beeinflussung. Jedes Mitglied des Wahlausschusses musste für sich entscheiden. So sieht's die Vorgabe vor. Aber der mündige Zeitungsleser, wer politisch interessiert ist, konnte mitkriegen, diese Person hatte in der Vergangenheit schon das ein oder andere an Öffentlichkeit gemacht zu bestimmten Themen. Und das gehört eben auch zur Vorbereitung, wenn ich ein demokratisches Ehrenamt übernehme, dass ich meine Hausaufgaben im Vorfeld mache. Also ich habe das auch ohne Verfassungsschutz
gefunden. Und die Menschen in dem Wahlausschuss, sind das Ehrenamtler oder?
Das sind Menschen, Bürger der Stadt, die von den Fraktionen im Rat benannt werden.
Ich frage deswegen, sind das juristische Profis?
Nein, das sind Ehrenamtler.
Das meine ich. Können die Dimension sozusagen, will ich ja abschätzen? Geht ja um die Frage, was ist noch von Meinungsfreiheit gedeckt? An welchem Punkt wird es dann tatsächlich schwierig? Demokratie gefährdend, ja oder nein? Kann man das als Laie wirklich einschätzen, ist meine Frage.
Da war sicher auch das Vertrauen in die Vorsitzende des Wahlausschusses da, aber auch
in Sie.
In die Vorgehensweise. Wir haben das abgestimmt, ich habe das erläutert. Wir haben mehrfach auch Sitzungsunterbrechungen gemacht. Da waren Juristen, die haben den Mitgliedern des Wahlausschusses auch erläutert, Konsequenzen des Handelns. Letztendlich bleibt dem Nichtkandidaten die Möglichkeit der Wahlanfechtung nach der Wahl. Das ist das Vorgehen, das das Gesetz sieht. Hätte ich mich anders verhalten, hätte ich meinen Amtseid gebrochen.
Also, wird uns nicht das letzte Mal beschäftigt haben. Wir haben vor allen Dingen heute über das kommunal-finanzpolitische Desaster gesprochen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.